Diese Folge wird Ihnen präsentiert von California Almonds. Ein bekanntes Sprichwort sagt, Schönheit kommt von innen. Und den besten Beweis dafür liefern Mandeln. Im Sommer wollen wir uns wohlfühlen mit strahlender Haut, tollen Haaren und einem gesunden Körper. Was viele nicht wissen, Mandeln, voller natürlicher Nährstoffe, können hierbei unterstützen. Mandeln enthalten nämlich das Antioxidans Vitamin E, das vor oxidativem Stress durch UV-Strahlen schützen kann. Schon eine Handvoll, das sind 30 Gramm, deckt 60% des täglichen Bedarfs. Herzlich willkommen zu Vital, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr.
Wer beim Smalltalk nicht weiter weiß, der redet übers Wetter. Das geht immer, weil es jeden angeht, jeden berührt. Wenn die Sonne scheint, habe ich jedenfalls gleich bessere Laune. Geht Ihnen das nicht auch so? Ich lebe dann spürbar auf und freue mich einfach daran, dass alle Farben so schön leuchten. Es kann dann vorkommen, dass ich einfach so vor mich hin seufze, vor Freude über die Sonne. Ich muss dazu sagen, ich lebe in Hamburg. Da ist der Himmel auch ab und zu mal grau. Nicht so oft und so schlimm, wie viele glauben, aber Sie wissen schon. Hallo zusammen, ich bin Andrea Berning, Ressortleiterin Gesundheit der Vital und ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich. Mit meinem Gast heute möchte ich auch übers Wetter reden, über Sonnenstrahlen und über unser größtes Organ, die Haut. Liebe Frau Professor Dr. Michaela Axt-Gadermann, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Sie sind aus Fulda zugeschaltet. Wie ist das Wetter denn bei Ihnen?
Fulda liegt ja in der Nähe der Mittelgebirge und da haben wir auch nicht immer so tolles Wetter.
Da hängen manchmal auch die Wolken. Aber Sie kennen das auch, ne? Wenn die Sonne scheint, geht auch das sonnige Gemüt, schaltet sich dann zu. So empfinde ich das immer.
Ja, natürlich. Ist alles schöner, besser, leichter.
Ja. Sie sind ja Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule Coburg, haben schon zahlreiche spannende Gesundheitsratgeber geschrieben. Eins heißt zum Beispiel natürlich schön. Schöne Haut oder auch gesund mit Darm. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Darmgesundheit und das Hautmikrobiom. Was hat denn der Darm mit der Haut zu tun, wenn Sie das einmal kurz einleitend erklären können?
Ja, durchaus eine ganze Menge. Der Darm ist zum einen ein großes Immunorgan und beeinflusst dadurch natürlich auch die Haut, also in Bezug auf Neurodermitis, Allergien oder Akne, also auch viele Hauterkrankungen. Mhm. Aber der Darm produziert auch fantastische Stoffe, die wir teilweise aus dem Kosmetikregal kennen. Vitamine, Antioxidantien, sogar Sonnenschutzstoffe. Mhm. Und dadurch arbeitet der Darm natürlich ganz eng mit der Haut auch zusammen, denn diese Stoffe, die bleiben nicht im Darm, sondern die werden über die Blutbahn im Prinzip zu jedem Organ geleitet und auch zur Haut natürlich.
Mhm, klar, das ist spannend. Da können wir bestimmt später nochmal im Detail sprechen. Wenn wir jetzt nochmal auf das Wetter kommen, wir lieben ja die Sonne auf der Haut, haben wir ja schon gesagt. Aber wir wissen natürlich längst, dass wir uns auch vor ihr schützen müssen. Warum genau? Was machen die UV-Strahlen, da gibt's ja auch A- und B-Strahlen, vielleicht können Sie die auch nochmal erklären. Wo liegt da der Unterschied? Warum schaden sie uns?
Ja, die Sonne ist so ein zweischneidiges Schwert. Ja, auf der einen Seite können wir unter Einfluss der Sonnenstrahlen natürlich Vitamin D produzieren. Das machen die UVB-Strahlen. Aber ansonsten hat die Sonne eben auch viel Schädigendes, vor allem für die Haut und vor allem, wenn wir es übertreiben. Also im Sonnenlicht haben wir UVA-Strahlen und UVB-Strahlen. UVB-Strahlen, das sind die Strahlen, die Sonnenbrand verursachen, die aber zum Beispiel auch Hautkrebs verursachen können. Und UVA-Strahlen, die dringen sehr, sehr viel weiter in die Haut ein, bis zu den Kollagen und elastischen Fasern, also bis zum Bindegewebe. Und die können dort die Fasern schädigen und beschleunigen dadurch die Hautalterung. Im Sonnenlicht sind aber auch Infrarotstrahlen. Und die beginnt man gerade erst so richtig zu erforschen. weil die nämlich unserer Haut auch nicht immer gut tun. Und man versucht inzwischen eben auch, sich nicht nur vor den UVA- und UVB-Strahlen zu schützen, sondern eben auch etwas den Infrarotstrahlen entgegenzusetzen.
Mhm. Muss ich da mir auch Sorgen machen, wenn ich mich vor eine Infrarot, also so eine Rotlichtlampe setze, die ich vielleicht nutze, wenn ich Kopfschmerzen habe, Erkältung habe oder sowas? Was kenne ich noch von früher? Die Infrarotlampe.
Ja, ich kenne das auch noch von früher. Das wendet man ja natürlich nicht so regelmäßig an, wie man sich in der Sonne aufhält. Ja, das wird mal bei Erkältungen, bei Infekten angewendet, um ein bisschen die Schleimhaut durch Blutung anzuregen. Und da funktioniert das auch ganz gut. Ich würde so etwas nicht jeden Tag anwenden.
Ja.
Aber gelegentlich mal ist das unproblematisch.
Mhm. Das heißt also, die Sonne hat was Schönes für uns im Gepäck, aber eben was die Haut angeht, da gibt es Gefahren, was einmal wirklich gesundheitlich gefährlich ist, wenn es zu Krebs kommt. Aber natürlich auch die Fältchenbildung, diese typische ledrige, gegerbte Haut, wie man das manchmal sieht, das ist eben dass in der Tiefe der Haut diese Schäden auftreten. Ne? Daher kommt das.
Genau.
Mhm. Und stimmt es, dass in den Bergen und am Wasser die Sonne noch mal intensiver wirkt, also gefährlicher wirkt?
Ja, das muss man dann auch beim Sonnenschutz entsprechend berücksichtigen. In Gebirge steigt mit der Höhe die UV-Einstrahlung, weil einfach die Luftschicht dünner wird. Also je höher ich im Gebirge bin, desto mehr UV-Strahlen treffen dann auf die Haut. Und am Meer oder auch im Schnee reflektiert natürlich dann die Oberfläche, der Sand, das Wasser oder eben im Gebirge vielleicht auch der Schnee. Und dadurch bekomme ich nicht nur die Strahlung von oben, sondern auch eben eine gestreute Strahlung, die über die Wasseroberfläche zum Beispiel zurückgestrahlt wird. Und dann eben auch wieder auf die Haut gelangt.
Ja, das heißt, es ist durchaus eine Entscheidung, welche Art Sonnenschutz ich nutze, je nachdem, wo ich hinfahre. Ob ich bei mir zu Hause einfach nur im Park mich sonne oder einfach nur spazieren gehe oder eben richtig Sonnenurlaub mache. Also da muss ich schon unterschiedlich vorgehen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also zum einen bin ich zu Hause meistens natürlich sehr viel kürzer in der Sonne, in der Regel. Und im Urlaub möchte ich ja gerne mich den ganzen Tag in der Sonne aufhalten. Das heißt, das muss ich schon mal berücksichtigen. Dann, je nachdem, in welchen Breiten ich mich aufhalte, ist die Sonnenintensität auch entsprechend stärker. Auch das sollte berücksichtigt werden. Und dann ist natürlich noch ein wichtiges Kriterium für die Wahl des geeigneten Sonnenschutzes beziehungsweise des Lichtschutzfaktors,
genau. Der
eigene Hauttyp. Bräune ich schnell? Bin ich lichtunempfindlicher, dann brauche ich vielleicht einen geringeren Lichtschutzfaktor, als wenn ich sehr hellhäutig und sehr lichtempfindlich bin.
Aber es kann ja nicht schaden, ohnehin zu relativ hohem Lichtschutzfaktor zu greifen, oder? Ob ich jetzt, also auf Nummer sicher gehe ich doch auf jeden Fall, wenn ich, was würden Sie sagen, 30?
Als 50? Ja, als Dermatologe würde ich sagen, ja, für die Haut ist ein hoher Lichtschutzfaktor natürlich immer gut. Aber als Expertin für Gesundheitsförderung würde ich sagen, man sollte den Lichtschutzfaktor doch ein bisschen der Notwendigkeit anpassen, weil ich natürlich je nach verwendeten Lichtschutz auch teilweise chemische Substanzen auf die Haut auftrage, die nicht nur vor der Sonne schützen, sondern die eben auch entsprechende unerwünschte Effekte haben können. Mhm. Und je höher der Lichtschutzfaktor im Präparat ist, desto mehr dieser chemischen Substanzen muss ich auftragen, um eben diesen höheren Lichtschutzfaktor zu bekommen. Mhm. Und wenn ich in der Mittagspause mich 20 Minuten auf eine Bank im Park setze, dann brauche ich vielleicht nicht unbedingt Lichtschutzfaktor 50. Mhm. Da würde vielleicht auch 10 oder 15 ausreichen.
Weil es einfach nicht so, weil wir nicht so lange uns der Sonne aussetzen.
Ja, der Lichtschutzfaktor, der gibt ja an, wie lange kann ich mit oder mit Sonnenschutz in der Sonne bleiben im Vergleich zu ohne Sonnenschutz. Also wenn ich vielleicht im Normalfall nach 10 Minuten eine Hautrötung bekomme, dann würde ich mit einem Lichtschutzfaktor 15 zum Beispiel 150 Minuten in der Sonne bleiben können, bis sich die Haut rötet. Mhm. Und das sieht man eben, dass ich für eine halbe Stunde oder für 20 Minuten Aufenthalt in der Sonne eben nicht unbedingt einen Lichtschutzfaktor 50 benötige.
Ja, was macht denn das eventuell im Körper, diese chemischen Substanzen, von denen Sie sprachen? Was für Nebenwirkungen könnten da auftreten? Sind die überhaupt schon erforscht? Was sind das für Stoffe, die da in der Sonnencreme in die Haut eindringen?
Ja, es gibt mehrere Lichtschutz- oder Sonnenschutzprinzipien, und am kosmetisch angenehmsten und auch am längsten schon verwendet sind die sogenannten chemischen UV-Filter. Und deren Prinzip ist es eben, über bestimmte Chemikalien das UV-Licht so zu verwandeln, also in Wärme umzuwandeln, dass an der Haut keinen Schaden mehr verursachen kann.
Dazu muss es in die Haut eindringen, ne? Also in, das passiert in der Haut.
Genau, das passiert in der Haut. Mhm. Und einige Lichtschutzfilter haben wahrscheinlich hormonähnliche Wirkung. Da weiß man also auch noch nicht genau, was dann auf Dauer in der Haut damit passiert oder im Körper. Und man weiß inzwischen auch, dass einige dieser Chemikalien möglicherweise Schäden, zum Beispiel an Korallen, hervorrufen können. Deshalb hat Hawaii vor 2 Jahren, glaube ich, ein Riffgesetz erlassen, dass eben bestimmte Lichtschutzfilter, chemische Lichtschutzfilter im Meer nicht mehr verwendet werden dürfen. Das andere Prinzip, das sind die sogenannten physikalischen Filter. Die funktionieren nach einem physikalischen Prinzip. Die bestehen aus ganz kleinen Partikeln, Titan oder aus Zinkpartikeln. Und die legen sich wie ein Mantel auf die Haut und reflektieren dann die Sonnenstrahlen, dass sie eben gar nicht erst in die Haut eindringen. Aha. Das Prinzip ist natürlich möglicherweise verträglicher, aber je nach Partikelgröße verursachen eben diese Filter so ein bisschen so einen Weißeffekt. Das hat man in den letzten Jahren versucht abzumildern mit sehr, sehr, sehr kleinen Partikeln, mit Nanopartikeln. Mhm. Und hier ist aber wieder zu überlegen, dass diese Nanopartikel möglicherweise auch in die Haut tiefer eindringen können. Und deshalb sollte man da so ein bisschen vorsichtig sein, wenn die Haut zum Beispiel entzündet ist oder Wunden auf der Haut sind oder Ekzeme, also wenn die Hautbarriere nicht mehr ganz so gut funktioniert.
Mhm. Das heißt, das sind diese mineralischen Filter, von denen Sie eben gesprochen haben, die so einen leichten, die auch wahrscheinlich nicht ganz so angenehm aufzutragen sind. Und deswegen, um sie angenehmer zu machen, werden diese Partikel verkleinert. Und das wird dann wiederum ein bisschen problematisch. Das heißt also immer Licht und Schatten, immer mit Vorsicht vorgehen. Trotzdem gibt es ja im Grunde keine Alternative, also außer aus der Sonne fern zu bleiben. Dass man wirklich sagt, ich gehe 10 Minuten in die Sonne, eine halbe Stunde in die Sonne und danach halte ich mich im Schatten auf. Das wäre ja die einzige Möglichkeit, dann mich zu schützen.
Ja, man muss natürlich keine übertriebene Angst vor diesen Lichtschutzfiltern haben. Das wollte ich jetzt auch nicht damit sagen, dass man keine mehr verwenden sollte, sondern man sollte eben möglichst kombinieren. Also textilen Lichtschutz, den Aufenthalt in der Sonne entsprechend planen, also nicht zu hohe Lichtschutzfaktoren anwenden, wenn ich die gar nicht brauche. Mhm. Wenn ich aber am Strand bin, dann ist natürlich ein Lichtschutzfaktor 50 tatsächlich das Vernünftigste. Mhm. Dann eben auch ab und zu in den Schatten gehen, die Mittagszeit vielleicht aus der Sonne gehen. Also so verschiedene Lichtschutzmöglichkeiten miteinander kombinieren, das ist, denke ich, die hautverträglichste Möglichkeit.
Okay, und dann ist auch der gesundheitsfördernde Aspekt nicht außer Acht gelassen. Genau. Können Sie noch mal kurz sagen, wie erkenne ich denn die Unterschiede? Woran sehe ich, dass es ein chemischer oder ein mineralischer Filter in dem Sonnenschutzpräparat ist?
Ja, das finde ich häufig auf der Inhaltsstoffliste. Mhm. Bei einem mineralischen Filter sind da Begriffe wie Titanoxid oder Zinkoxid zu finden. Mhm. Und bei einem chemischen Filter sind dann eben, diese chemischen Filter werden dann aufgeführt, also zum Beispiel Oxybenzon oder eben auch andere. Und man gibt heute teilweise, also manche Hersteller versuchen auch einen Infrarotfilter in ihr Produkt einzubauen. Mhm. Das ist kein Filter, der so auf der Haut liegt. Also es ist nichts, was die Strahlen reflektiert. Aber man weiß, dass Infrarot in der Haut zur Bildung von aggressiven Molekülen, sogenannten freien Radikalen, führt. Und man nimmt deshalb als Infrarotschutz hochdosierte Antioxidantien mit in diese Creme auf. Mhm. Und der Infrarotschutz wird dann meistens gesondert, meistens vorne auf der Verpackung angegeben. Also UVA, UVB-Schutz und IR, also Infrarotschutz.
Okay. Also ruhig auf das Kleingedruckte achten. Mhm. Und wie trage ich jetzt die Sonnencreme richtig auf? Ich glaube, man soll nicht zu wenig nutzen, stimmt das? Also wie viel braucht man, damit sich dieser Schutz überhaupt entfalten kann?
Ja, das ist eigentlich viel mehr, als die meisten Menschen denken und auch viel mehr, als die meisten Menschen tatsächlich auftragen. Der Lichtschutzfaktor, der kann sich dann voll entwickeln, wenn, das sind ja so Laborwerte, mit denen man diesen Lichtschutzfaktor berechnet. Mhm. Und im Labor trägt man 2 Milligramm Sonnenschutzmittel pro Quadratzentimeter auf. Das ist natürlich jetzt sehr abstrakt, aber praxisnäher könnte man sagen, man braucht 30 Milliliter, um den Körper eines Erwachsenen einmal einzucremen oder 6 Teelöffel. Mhm. Und das entspricht ungefähr so einer Handvoll. Das ist natürlich relativ viel. Und gerade wenn ich einen physikalischen Lichtschutzfilter nehme, der sich oft nicht ganz so gut verteilt, dann ist es oft besser, das in 2 Portionen aufzutragen. Also die Hälfte aufzutragen und vielleicht 20 Minuten später nochmal die andere Hälfte nachzucremen. Aha. Und nur wenn ich eben wirklich solche größeren Mengen auftrage, dann habe ich auch wirklich, erziele ich auch wirklich den Lichtschutzfaktor, der auf der Packung angegeben ist.
Mhm. Das heißt, wenn ich weniger nutze, dann ist es eigentlich verschenkt, rausgeworfenes Geld, weil dann habe ich mich eingecremt, aber ohne den Schutz zu bekommen.
Nein, es ist kein rausgeworfenes Geld, aber man hat in Studien festgestellt, so wie sich die meisten Menschen eincremen am Strand oder im Schwimmbad, erzielen sie etwa die Hälfte oder 2/3 des angegebenen Lichtschutzfaktors.
Also man könnte es noch viel besser ausnutzen, sozusagen, das, was in der Creme steckt.
Genau, also einen gewissen Schutz habe ich natürlich. Mhm. Ja, schon mit einem Lichtschutzfaktor 2 filtere ich ja schon 50% der UV-Strahlen ab. Und die größeren Lichtschutzfilter beziehen sich dann immer noch auf den verbleibenden Rest. Also die Effekte zwischen Lichtschutzfaktor 2 und 10, die sind viel, viel größer als zwischen 30 und 40 oder 40 und 50. Also die Effekte werden etwas geringer. Und auch wenn ich nicht ganz so dick auftrage, habe ich natürlich entsprechende Effekte, aber eben nicht den auf der Packung angegebenen, auf den ich mich vielleicht verlasse.
Wir hatten, oder Sie hatten vorhin schon angesprochen, dass es ideal sei, immer auch mal zu wechseln, in den Schatten zu gehen, sich was anzuziehen und so weiter. Nun gibt es ja auch Textilien mit Lichtschutzfaktor. Bringt das was?
Ja, ich denke, das ist gerade für kleine Kinder ganz sinnvoll. Also Badetextilien, die haben dann einen Lichtschutzfaktor von 50 oder höher, weil eben auch im, oder also natürlich nicht nur für kleine Kinder, auch für Erwachsene, aber kleine Kinder halten sich dann meistens auch viel länger noch im Wasser auf, weil natürlich selbst ein wasserfester Lichtschutz nicht 100% wasserfest ist. Und durch Reinspringen und Schwimmen und die Wasserbewegung und so weiter löst er sich eben mit der Zeit auch ab. Und wenn ich sehr, sehr lange im Wasser sein möchte, dann bietet sich das natürlich an, ein T-Shirt oder Badeshorts mit Lichtschutzfaktor oder mit einem hohen Lichtschutzfaktor anzuziehen.
Bei Wassersport zum Beispiel, ne? Wenn ich Stand-Up-Paddling mache oder...
Da natürlich auch, genau. Mhm. Eigentlich wären auch zum Beispiel Läufer gut beraten, solche UV-Schutztextilien anzuziehen, weil eben gerade Ausdauersportler, die eben viel auf Asphalt unterwegs sind, die stundenlang im Freien sich aufhalten, nachweislich ein deutlich höheres Hautkrebsrisiko haben. Mhm. Allerdings sind die Textilien nicht immer so atmungsaktiv, also für Wassersportler durchaus tolerierbar. Mhm. Aber jetzt für Sportarten, bei denen man sehr stark schwitzt, funktionieren die nicht immer ganz so gut. Aber da gibt es auch schon einige, die nicht schlecht sind, die man da auch verwenden kann.
Das heißt, da ist auch sehr drauf zu achten, vor allen Dingen wahrscheinlich auf die Stellen, an die man nicht so denkt, den Scheitel zum Beispiel oder die Ohren, die Lippen. Das sind so die Partien, die dann, wenn man nicht ans Sonnenbaden, ans bewusste Sonnenbaden denkt, besonders gefährdet sind vermutlich. Ne? Und da würden Sie dann sicherlich auch dafür plädieren, die besonders zu schützen, diese Areale.
Zum einen sind es Areale, an die man auch denken muss. Es gibt so Eincreme-Studien, welche Stellen denn vergessen werden. Und die haben Sie schon genannt. Die Fußrücken sind auch noch so ein ganz häufiges Problem, wo man dann auch im Urlaub oft ganz rote Fußrücken sieht. Und die schälen sich dann wunderbar. Ohren und so weiter bei Kurzhaarfrisuren. Und eben auch der Kopf, also bei Frauen mit einer gescheitelten Frisur, die bekommen dann häufig, zumindest im Sommer, zu Beginn des Sommers, Sonnenbrand am Scheitel. Mhm. Und bei Männern mit dünner werdenden Haaren, die sind dann eben auch nicht mehr so gut geschützt durch die Haare. Da ist es natürlich nicht immer so ganz einfach, wirklich den Sonnenschutz auch auf die Haut zu bringen, ohne die Haare komplett fettig zu machen. Da gibt es aber auch inzwischen einige Präparate. Oder man dann trägt eben Sonnenhut nutzen, oder eine Basecap oder irgendwie sowas.
Wie schlimm ist denn, was würden Sie sagen, so ein Sonnenbrand, der sich schält? Also das hat sicherlich jeder schon mal erlebt und ich glaube, es gibt ja auch diesen Spruch, jeder Sonnenbrand, das merkt sich die Haut. Also wie schlimm ist so ein Sonnenbrand?
Ja, also ein einzelner Sonnenbrand, der hin und wieder mal passiert, ist sicher noch kein Drama. Aber wer regelmäßig Sonnenbrände hat, schädigt natürlich seine Haut damit dauerhaft. Mhm. Und diese Schädigungen, die werden erst 10, 20 Jahre sichtbar und spürbar. Also bis die Falten entstehen oder eben Hautkrebs sich bildet, das passiert ja nicht sofort. Mhm. Und zu Beginn wird man nach einem Sonnenbrand ja erstmal schön braun. Ja? Das heißt, manche empfinden den Sonnenbrand zunächst gar nicht als so etwas Schlimmes. Ich bin ja ein Kind der 80er, also ich war in den 80er Jahren Teenager und damals, da war das gang und gäbe, da hat jeder Sonnenbrand gehabt und ich bin sehr, sehr hellhäutig, also ohne Sonnenbrand ist kein Sommer vorbeigegangen.
Ich kenn das auch.
Aber heutzutage achten Eltern, Gott sei Dank, da eben auch viel mehr drauf. Und auch die meisten Menschen sind da vernünftiger geworden. Und das ist im Prinzip eine Investition in die Zukunft. Also wer sich mit 40 oder 50 oder 60 noch über schöne Haut und gesunde Haut freuen möchte, der sollte auch mit 20 schon an den Sonnenschutz denken.
Mhm. Und jetzt haben wir vorhin angesprochen, über Ihr Forschungsgebiet gesprochen, über den Darm und wie der mithelfen kann, quasi die Haut zu schützen. Gibt es so etwas wie eine Hautpflege von innen? Wie kann ich mit Ernährung die Haut so stärken, dass auch Sonnenschäden nicht so schwierig sind? Gibt es sowas überhaupt?
Ja, unsere Ernährung ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, gerade wenn es um das Thema Sonnenschutz oder schöne Haut oder Anti-Aging geht. Mhm. Was wir essen, das kann unseren Körper und unser Aussehen, Haut, Haare und so weiter definitiv beeinflussen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Und man hat festgestellt in unterschiedlichen Studien, dass zum Beispiel Personen, die sehr gut mit Antioxidantien versorgt sind, dass die weniger Falten haben, weniger Pigmentflecken als Gleichaltrige, die niedrigere Antioxidantienspiegel im Blut haben.
Und die und essen diese
Bitte?
Und die können wir essen. Also wir können unsere Ernährung liefert diese Antioxidantien.
Genau. diese Antioxidantien, die können wir mit der Nahrung aufnehmen. Mhm. Und auch hierzu gibt es Studien, die eben zeigen, dass ich tatsächlich mit bestimmten Nahrungsmitteln einen Lichtschutzfaktor erzeugen kann. Also Nahrungsmittel, die in der Lage sind, die Lichtempfindlichkeit der Haut zu reduzieren. Das sind zum Beispiel Karotten, Tomaten, grüner Tee, dunkle Schokolade und vielleicht noch bisher weniger bekannt, auch Mandeln. Auch dazu gibt es recht interessante Forschungsergebnisse.
Werbung. Wir alle lieben es, Sonnenstrahlen auf unserer Haut zu spüren. Aber es ist längst kein Geheimnis mehr, dass UV-Strahlen unsere Haut schädigen und den Alterungsprozess beschleunigen können. Deshalb ist es wichtig, unsere Haut zu schützen. Zum Beispiel mit Sonnencreme, aber auch von innen, können wir mit der richtigen Ernährung Lichtschäden vorbeugen. Den Beweis dafür liefert eine kürzlich veröffentlichte Studie der Universität Los Angeles, in der Erstaunliches herausgefunden wurde. Offenbar kann der tägliche Verzehr von Mandeln dazu beitragen, die Widerstandsfähigkeit der Haut gegen UVB-Licht zu stärken. Nach 12 Wochen stellten die Wissenschaftler nach täglichem Mandelkonsum von 42 Gramm einen verbesserten Eigenschutz der Haut fest. Mehr Infos dazu gibt es unter www.almonds.de.
Und was sind das für Stoffe, die in diesen Lebensmitteln stecken, die da wirken?
Ja, das sind zum Beispiel in Tomaten und Karotten sind es Carotinoide, die in der Haut abgelagert werden. In dunkler Schokolade, grünem Tee oder eben in Mandeln sind es Vitamine oder auch Flavonoide, also sekundäre Pflanzenstoffe, die Haut unter anderem vor freien Radikalen schützen, die Lichtempfindlichkeit der Haut senken können und mit denen man tatsächlich einen auch im Labor messbaren UV-Schutz aufbauen kann.
Ach, ist ja enorm. Wie viel muss ich denn da essen, wenn wir schon darüber gesprochen haben, dass die so und so viel Teelöffel oder 6 Teelöffel für den ganzen Körper an Sonnencreme schützt? Wie viel Mandeln muss ich essen, um mich, um die Haut besser vor Sonnenschäden zu schützen?
Ja, da gibt es tatsächlich verschiedene Studien, die so etwas untersucht haben. In der Regel bekommen die Probanden ungefähr eine Handvoll Mandeln am Tag, so zwischen 30 und 40 Gramm Mandeln. Und die Teilnehmer, die werden zwischen 6 und 12 Wochen untersucht, also vorher untersucht, dann essen sie 6 bis 12 Wochen eben täglich ihren Mandelsnack und anschließend führt man dann Untersuchungen durch, zum Beispiel in Bezug auf Faltentiefe oder auch eben auf UV-Schutz. Und da hat man tatsächlich feststellen können, dass zum Beispiel in einer kalifornischen Studie die Schutzwirkung vor UV-Licht um 20% gestiegen ist. Also die Haut konnte mit 20% mehr UV-Licht bestrahlt werden, bis sie begonnen hat, sich zu röten. Oder mit einer ähnlichen Dosis Mandeln konnte man auch nach einer Zeit von einigen Monaten, von 6 Monaten, nachweisen, dass Frauen zum Beispiel weniger Falten hatten. Also die Falten, die hatten sich um 16% reduziert und auch weniger Pigmentflecken. Also auch Pigmentflecken sind ja etwas, was durch UV-Licht begünstigt und verstärkt wird. Und man weiß, dass auch Pigmentflecken zur geschätzten Alterung beitragen. Ja. Und auch da waren eben die Mandeln in der Lage, diese Pigmentflecken oder so ungleichmäßige Pigmentierungen zu reduzieren.
Das ist ja wirklich enorm. Wie entstehen diese Pigmentflecken? Also da klumpt sich da was zusammen. Die Haut regeneriert sich ja eigentlich innerhalb von ein paar Tagen. Ja, und da klappt dann irgendwas nicht so richtig. Wie kann man sich das vorstellen als Laie, wie Pigmentflecken entstehen?
Ja, das Pigment, das normale Bräunungspigment, das bildet sich ja wieder zurück. Aber es gibt so ein Alterungspigment, was so im Laufe des Lebens sich ansammelt, vor allem wenn wir zu wenig Antioxidantien im Körper haben. Lipofuscin nennt sich das. Mhm. Und das ist dann auch eben ein Bestandteil von Altersflecken oder auch von ungleichmäßiger Pigmentierung.
Mhm. Und dann brauche ich mir ja auch keine Sorgen machen, wenn ich eine Handvoll Mandeln am Tag esse. Die machen mich ja nicht dick. Also sonst normalerweise denkt man, Nüsse, naja, sind bestimmt gut, aber haben ja auch unheimlich viel Fett. Aber mit einer Handvoll Mandeln am Tag, mit so vielen positiven Eigenschaften, das ist natürlich ein tolles Mittel. Soll ich die mit oder ohne Schale essen? Ist das ein Unterschied?
Ja, optimal ist es, wenn ich die Mandeln mit Schale esse, weil nämlich auch diese braune Haut außen natürlich noch zusätzliche Antioxidantien liefert und die ganze Mandel eben mit der Haut und dem Kern ist natürlich perfekt. Und Sie hatten gerade das Gewicht angesprochen. Mhm. Und natürlich haben Mandeln eine gewisse Menge an Kalorien, ähnlich auch wie Nüsse, aber sie haben einen unbestrittenen Vorteil. Mandeln machen nämlich satt. Und auch da hat man ganz spannende Ergebnisse herausfinden können, dass Studienteilnehmer, die zum Beispiel zum Frühstück oder am Vormittag so eine Handvoll, eine Portion Mandeln gegessen haben, dass die tatsächlich dann zum Mittagessen und zum Abendessen weniger Kalorien zu sich genommen haben. Also sie haben diese Kalorien, die sie da mit dem Mandelsnack zu sich genommen haben, eingespart oder auch noch mehr eingespart und haben eben im Laufe von einigen Wochen dann tatsächlich sogar Gewicht verloren oder konnten ein Diätprogramm leichter durchhalten, weil eben diese Heißhungerattacken ausgeblieben sind.
Das ist sehr stark. Was haben Sie denn sonst noch so für Hautpflegetipps? Das geht ja nicht jetzt nur um braun zu werden, sondern eben tatsächlich auch sich den Sonnenstrahlen widersetzen zu können und eben lange, schöne, frische, jung wirkende Haut zu haben. Inwieweit trägt die Ernährung dazu bei? Was könnten wir uns als Faustregel merken, mal jetzt abgesehen von der Handvoll Mandeln?
Ja, dass man ich denke, es ist enorm wichtig, dass man wirklich darauf achtet, ausreichend Obst, Gemüse, also Pflanzenstoffe zu sich zu nehmen. Und da gibt es aber auch Unterschiede. Also wie bereits gesagt, gerade die Antioxidantien, diese Schutzstoffe, die freie Radikale abfangen, die unsere Zellen schützen, die uns vor UV-Licht, aber auch vor Umweltschadstoffen schützen, die sind enorm wichtig für eine junge Haut. Und es gibt Nahrungsmittel, die liefern eben einfach mehr davon als andere. Das sind zum Beispiel dunkle Beeren oder überhaupt dunkle Nahrungsmittel, also intensiv gefärbte Nahrungsmittel. Ja. Grünkohl zum Beispiel oder auch Kaffee interessanterweise liefert Antioxidantien. Nüsse und Mandeln liefern Antioxidantien. Dann zum Beispiel dunkle Säfte, und so weiter, also Nahrungsmittel, die intensiv gefärbt sind, weil diese Antioxidantien häufig an die Farbe der Pflanzen gebunden sind.
Okay. Also das kann man sich ja relativ leicht merken. Alles, was stark gefärbt ist, kann der Haut nur gut tun. Das ist ja nicht verkehrt. Und ohnehin vitaminreich zu essen, das bekommen wir natürlich nicht durch Fast Food oder solche stark verarbeiteten, industriell verarbeiteten Lebensmittel, sondern frisch kochen, vermute ich.
Genau, frisch kochen, naturbelassen, wobei auch nicht alles, das ist immer so die Diskussion, alles Rohkost oder darf ich auch was kochen? Mhm. Tatsächlich werden eben manche Mikronährstoffe aus gekochten und verarbeiteten Pflanzen oder Pflanzenkost besser aufgenommen. Das gilt zum Beispiel für Tomaten, das gilt auch für Karotten, also die Carotinoide, die kann der Körper daraus viel besser verwerten, wenn das Ganze mal erhitzt wurde, also Tomatensoße oder Tomatensuppe. Ist in dem Fall dem Tomatensalat sogar vorzuziehen. Und auch die Polyphenole, die eben diese Schutzwirkung haben, also diese Farben, vor allem diese Farbstoffe in den Pflanzen, die sind auch in der Regel nicht hitzeempfindlich. Also anders als Folsäure oder Vitamin C, die eben schon bei geringem Erhitzen zerstört werden können, scheinen diese pflanzlichen Antioxidantien da relativ resistent zu sein.
Dann verstehe ich das richtig, dass auch da bei der Ernährung wieder gilt, eine gute Balance zu finden, so wie wir mit Sonnenschutz und mit weniger Sonnenschutz in die Sonne gehen, mal uns im Schatten aufhalten, dann wieder raus in die Sonne gehen. Genauso kann man sagen, immer schön abwechslungsreich essen. Also dann kann man eigentlich so viel falsch nicht machen.
Genau, je abwechslungsreicher ich esse, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich auch alle Nährstoffe aufnehme. Hm. Und vom Mikrobiom, also von der Darmflora, weiß man eben, dass man nur dann eine vielfältige und abwechslungsreiche Darmflora bekommt, wenn man auch vielfältig und abwechslungsreich isst. Und auch für die Haut ist das natürlich wichtig. Pflanzenstoffe
sind das eine. Nicht nur Tomaten und Möhren essen, sondern.
Genau. Also Pflanzenstoffe sind das eine. Aber gerade die Haut, das kollagene Gewebe braucht natürlich auch Eiweiß. Mhm. Und deshalb darf es auch mal ein Hühnchen sein, wenn ich nicht vegan oder vegetarisch lebe. Oder auch Fisch, der eben Omega-3-Fettsäuren liefert, die auch wiederum entzündungshemmend wirken und auch die Haut und den ganzen Körper dadurch in Schutz nehmen. Und gerade Frauen neigen ja häufig dazu, wenn sie sich gesund ernähren, eher sich zu eiweißarm zu ernähren. Mhm. Und diese 0,8 bis 1 Gramm Eiweiß am Tag sollte man schon versuchen, tatsächlich zu erreichen, weil sonst auch eben die Haut, aber natürlich auch das übrige Gewebe, Muskelaufbau und so weiter, auch leiden.
Schade. Diese Menge bezieht sich auf das eigene Körpergewicht, ne? Je eigenes.
Genau. Kilo Entschuldigung, genau. Also 0,8 bis 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Also eine 60 Kilogramm schwere Frau sollte ungefähr 60 Gramm Eiweiß zu sich nehmen. Wenn sie sehr viel Sport treibt und sehr aktiv ist und Muskeln aufbauen möchte, dann darf es durchaus auch ein bisschen mehr sein. Also so in diesem Bereich sollte man sich bewegen. Aber wie gesagt, viele Frauen erreichen noch nicht mal dieses eine Gramm.
Welche Lebensmittel enthalten denn viel Eiweiß? Jetzt mal pflanzliche Lebensmittel, wenn ich nicht auf Fleisch gehen möchte.
Mhm. Genau, da sind es vor allem die Hülsenfrüchte. Also Kichererbsen oder Erbsen überhaupt, Linsen, Bohnen. Da sollte man gut zugreifen und die regelmäßig in den Speiseplan einbauen. Eiweiß liefern aber auch Vollkornprodukte, Haferflocken, Mandeln, Nüsse liefern das ebenfalls. Mhm. Und da kann ich eben meinen Eiweißbedarf decken. Wenn ich da aber auch wirklich darauf achte, dass ich diese Pflanzenbestandteile auch häufig verzehre.
Und vielleicht können wir ja noch mal so ein paar Mythen aufklären, die so kursieren zum Thema Sonnenschein, braun werden. Braun werden geht nur mit Sonnenbrand. Erst rot, dann braun. Das ist so ein Spruch, den ich auch noch von früher kenne. Bewahrt uns der Lichtschutzfaktor vor der Bräune oder vor den Schäden in der Haut? Wie könnten Sie das nochmal erklären?
Ja, ehrlich gesagt muss man sagen, ja, in gewisser Weise vor beidem, weil natürlich, wenn ich Lichtschutz auftrage, dauert es auch etwas länger, bis eben die Bräunung angeregt wird. Aber das ist natürlich ein sehr viel gesünderes und sehr viel sanfteres Bräunen, was dann im Endeffekt auch länger anhält, weil eben, wenn sich der Sonnenbrand schält, ist natürlich auch die Bräune weg. Diese Bräune, die befindet sich in der oberen Hautschicht, in der Epidermis, da lagert sich das Pigment ab. Mhm. Und diese Epidermis, die hat nach ungefähr 28 Tagen sich einmal erneuert. Das heißt, wenn ich gebräunt bin und dann nicht mehr in die Sonne gehe, dann ist spätestens nach 28 Tagen bei den meisten die Bräune weitgehend weg. Mhm. Aber wenn sich die Haut eben schält, dann geht das viel schneller, weil sich dann eben diese pigmentierten Zellen noch viel schneller ablösen.
Und sich zu schälen, das machen Schlangen, aber nicht wir Menschen. Insofern ist das auch nichts, was man seiner Haut mal gönnen könnte, so ungefähr. Ich gebe ihr mal.
Sollte man nicht.
Nee, genau. Wie ist das, wenn die Haut sich langsam rötet? Ist das dann für mich das Signal, so jetzt aus der Sonne in den Schatten oder nachcremen? Was kann ich dann tun?
Also eigentlich sollte sich die Haut in der Sonne gar nicht Röten im Idealfall. Aha. Aber natürlich weiß jeder aus Erfahrung, dass man die Sonne doch dann vielleicht unterschätzt und zu lange in der Sonne geblieben ist. Dann auf jeden Fall aus der Sonne raus, weil damit eben schon die Schutzzeit der Haut überschritten ist. Und Nachcreme bringt dann eben auch nichts, weil einfach die Haut schon so weit beansprucht ist, dass eben auch ein Sonnenschutz in dem Fall nicht mehr ausreicht. Sollte ich mich dann in den Schatten setzen, ist es aber doch dennoch sinnvoll, nochmal nachzucremen, aber nicht in der Sonne bleiben und nachcremen, weil eben auch im Schatten noch ein bisschen Licht durchkommt, je nach Dichte des Baums. Zwischen, habe ich da einen Lichtschutzfaktor von 5 bis vielleicht 15 bei einem dicht belaubten Baum, also auch keinen 100%igen Lichtschutz. Aber dann auf jeden Fall aus der Sonne raus. Und aus eigener Erfahrung wissen die meisten wahrscheinlich, dass die erste Rötung ja noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern wenn sich die Haut in der Sonne schon rötet, dann sieht das abends meistens noch deutlich schlimmer aus.
Und dann sollte man tunlichst auch der Haut dann noch was Gutes tun. Wahrscheinlich, welche Stoffe beruhigen die Haut? Oder kann man da ja dann auch wieder kühlende Gels, denke ich. Also ich meine, Aftersun-Produkte gibt es ja auch nicht ohne Grund. Aber was ist da gefordert für die Haut? Was braucht die dann, wenn nach einem Sonnenbad?
Die Haut ist nach dem Sonnenbad entzündet. Das heißt, man muss anti-entzündlich arbeiten. Also Kälte oder etwas Kühles ist entzündungshemmend. Das heißt, ich kann mich kalt duschen, um so ein bisschen die Wärme rauszunehmen. Ich kann kühlende Gels oder After-Sun-Produkte auftragen, die ein bisschen Feuchtigkeit spenden, die Haut aber auch pflegen, vielleicht mit Panthenol oder etwas Ähnlichem drin, um die Haut zu beruhigen, die eben in dem Moment gerötet und entzündet ist und auch wehtut. Wenn ich merke, ich habe, obwohl ich mich eingecremt habe, viel zu viel Sonne abbekommen und das wird jetzt ein ganz, ganz furchtbarer Sonnenbrand werden, dann ist es durchaus auch ratsam, ein entzündungshemmendes Medikament zu nehmen, also eine Schmerztablette, ein Ibuprofen, eine Ibuprofen-Tablette zum Beispiel, weil die tatsächlich, oder Aspirin oder sowas, weil dadurch die Entzündungsstoffe abgefangen werden und der Sonnenbrand sich so ein bisschen in Grenzen hält. Also wenn man das rechtzeitig nimmt, wenn man merkt, oh Mann, heute war es wirklich zu viel, das sollte nicht oft passieren, dann kann das tatsächlich die Auswirkung auf die Entzündung abmildern, nicht aber die Hautschäden. Also es ist kein Freibrief dafür zu sagen, ich lege mich jetzt in die Sonne, brutzel ordentlich Sonne rein und nehmt dann abends immer eine Ibuprofen, das ist eine Notfallmaßnahme, die man mal hin und wieder anwenden kann.
Die ist dann nicht nur, um den Schmerz zu nehmen, sondern auch, um so ein bisschen die inneren Schäden abzupuffern, was die Entzündungsreaktion angeht. Aber der Schaden ist in der Haut, das kann man nicht anders sagen, ne?
Genau, der Schaden ist da, aber ein schwerer, ausgedehnter Sonnenbrand kann ja auch durchaus gefährlich werden, wenn er Blasen wirft und so weiter, ja. Also wenn ich Blasen bekomme. Also ist nicht, ein Sonnenbrand ist nicht harmlos, wenn er wirklich, wenn ich in der Sonne eingeschlafen bin und von Kopf bis Fuß wirklich stark verbrannt bin und dann eventuell sogar auch den Arzt aufsuchen.
Das wollte ich gerade fragen.
Wenn ich rechtzeitig, also bevor es ganz schlimm wird, diese Ibuprofen oder Aspirin oder etwas Ähnliches nehme, dann kann ich ein bisschen die Gefahren abmildern. Manchmal ist auch eine leichte Cortisoncreme notwendig oder sinnvoll, aber das sind, wie gesagt, das sind keine Maßnahmen, um übermäßiges Sonnenbaden zu rechtfertigen oder ungefährlich zu machen, sondern das ist ein Notfall.
Das ist ein Notfall, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist sozusagen, was man lieber vermeiden sollte. Sehr gut. Einmal noch kurz zur persönlichen Eigenschutzzeit. Ich würde ja jetzt nicht sagen, ich halte mal meine Haut erstmal mit einer Stoppuhr in die Sonne und achte drauf, wann sie rot wird, dann weiß ich das. Das kann man ja sicherlich auch ein bisschen gefahrloser rausfinden. Also ich kann mir denken, sehr helle Haut, Sommersprossen, rötliche Haare, das ist so die die gefährdetste, der gefährdetste Hauttyp? Was sind noch so die Abstufungen, die dann kommen, dass ich mich so ein bisschen, ohne das selbst am eigenen Leib ausprobieren zu müssen, wie kann ich mich da einstufen in die verschiedenen Lichtschutztypen?
Genau, man kann sich eigentlich selbst mit zwei, also es gibt so vier Hauttypen, die bei uns hier in Europa gängig sind. Mhm. Und man kann sich selbst im Prinzip mit zwei Fragen einstufen. Bräune ich? Und bekomme ich einen Sonnenbrand. Wenn ich bei Bräunen angebe, nein, ich bräune eigentlich überhaupt nicht, und Sonnenbrand, oh ja, natürlich, den kenne ich, dann bin ich Lichttyp 1. Der Lichttyp 2, der sagt eben, ja, Sonnenbrand habe ich schon, aber nach einer gewissen Zeit bräune ich dann doch irgendwann. Das ist der Lichttyp 2. Das, diese beiden Lichttypen, das sind im Prinzip die, die am sonnenempfindlichsten sind. Lichttyp 4 kennt nur in Ausnahmefällen den Sonnenbrand und der ist eigentlich das ganze Jahr über gebräunt. Mhm. Und gerade die beiden hellen Hauttypen, also der irische Hauttyp, rothaarig, sommersprossig, sehr blass, oder Lichttyp 2, blaue Augen, helle Haut, helle Haare, die brauchen natürlich einen besonderen UV-Schutz. Die anderen brauchen ihn auch, aber eben möglicherweise nicht ganz so hoch. Und die Eigenschutzzeit hängt natürlich davon ab, in welchen Breiten befinde ich mich und um welche Tageszeit halte ich mich draußen auf. Also man kann nicht sagen, der Lichttyp 1, der hat eine Eigenschutzzeit von 5 Minuten und der Lichttyp 2 von 10, sondern das kann in Äquatornähe anders aussehen als bei uns im Februar oder sowas.
Ja. Also sicherheitshalber ruhig mal mit einer Dermatologin, einem Dermatologen kurz drüber sprechen, wie schätzen Sie meinen Hauttyp ein, wie kann ich mich am besten schützen? Das schadet auf jeden Fall nicht. Das genau zu wissen, wie man sich einstufen kann.
Das schadet nicht, genau. Man kann sich aber auch mit der Eigenschutzzeit oder mit dem notwendigen Lichtschutzfaktor so ein bisschen am UV-Index orientieren. Der wird im Sommer in den Wetternachrichten oder auch im Internet tagesaktuell angegeben. Mhm. Und in der Regel sollte man mindestens den doppelten UV-Index als Lichtschutz verwenden. Also beim UV-Index von 7 sollte man mindestens 14, das gibt's in der Regel nicht, also 15 verwenden. Mhm. Aber wenn ich zu den hellhäutigen Personen gehöre, also Lichttyp 1 und 2, dann sollte ich den 3- beziehungsweise 4-fachen UV-Index verwenden. Und da kann ich mich eben auch ganz schön orientieren am Urlaubsort zum Beispiel. Wenn dort der UV-Index viel höher ist als bei uns zu Hause, brauche ich nämlich auch entsprechend angepasst viel, viel höheren Lichtschutzfaktor.
Frau Professor Axt-Gademann, was würden Sie sagen? Ist es wichtiger, sich vor den Sonnenschäden zu schützen, oder brauchen wir die Sonne auch? Kann man da eine gewisse Mittelposition einnehmen? Was würden Sie sagen, so als Schlusswort?
Ja, man sollte auf jeden Fall eine Mittelposition einnehmen. Sonne ist ja etwas ganz Tolles und auch wichtig, also nicht nur für die Vitamin-D-Produktion, sondern natürlich auch für unser psychisches Befinden. Ja. Schützt uns vor Depressionen, hält die Stimmung auf, lässt unsere Hormone, unsere Glückshormone sprudeln. Und deshalb sollten wir uns nicht aus Angst vor der Sonne nur innerhalb von geschlossenen Räumen aufhalten. Das wäre komplett falsch. Aber wir sollten eben darauf achten, einen angemessenen Sonnenschutz zu nutzen, aber auch eben die Möglichkeiten nutzen, zum Beispiel durch die Ernährung die Haut zusätzlich zu stärken und dadurch eben Lichtschäden vorzubeugen, oder auch Sonnenbrille oder Sonnenhut und sowas zu verwenden, wenn notwendig, um eben da auch noch ein bisschen Lichtschutz zu haben. Aber insgesamt sollten wir natürlich in die Sonne gehen und draußen Sport treiben und uns mit Freunden treffen. Das ist so wichtig, um einfach auch glücklich zu sein und zufrieden zu sein.
Genau. Gut, aber dann wissen wir ja, wie wir uns schützen können. Ich werde mir auf jeden Fall in den nächsten Urlaub eine Tüte Mandeln mit einstecken. Das wird auf jeden Fall nicht schaden. Und dann wünsche ich uns allen einen gesunden Sommer. Und ich hoffe, wir können ihn alle sicher genießen.
Ja, das wünsche ich uns auch. Und zu den Mandeln nochmal, besser wäre es sogar, wenn Sie schon vorher damit beginnen, Mandeln zu essen vor dem Urlaub, weil oder auch eben Möhrensaft zu trinken oder grünen Tee zu trinken, weil eben das Ganze einen gewissen Vorlauf hat. Also man sollte da ein paar Wochen schon regelmäßig das zu sich nehmen.
Ja, oder einfach grundsätzlich ein paar mehr von diesen Lebensmitteln.
Das kann man im Prinzip das ganze Jahr tun.
Genau, denn die Haut kann ja jeden Tag sehr schön aussehen und das soll sie auch. Also, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Werbung. Wer sich für Beauty und Hautpflege interessiert, kennt natürlich Kollagen, Niacin und Zink als Inhaltsstoffe verschiedener Beauty-Produkte. Aber man kann diese Inhaltsstoffe auch essen. Mandeln sind reich an Kupfer. Das hilft, Kollagen und Elastin zu entwickeln. Das sind zwei Arten von Proteinen, die für unsere Haut wichtig sind. Kollagen verleiht der Haut Festigkeit, während Elastin es der Haut ermöglicht, flexibel zu sein und in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Außerdem sind Mandeln reich an Zink und enthalten die B-Vitamine Niacin und Riboflavin, die alle die Haut unterstützen. Hautpflege von innen. Als Quelle für pflanzliches Protein und gesunden Fetten halten Mandeln einen in Schwung, ohne zu beschweren. Ideal also, um den Sommer in vollen Zügen zu genießen. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von California Almonds. Alle Infos zu Mandeln und Rezepte finden Sie unter www.almonds.de.